Durch die beiden letzten Mittwochabende, die wir hatten, gibt es einfach so zwei, drei Sachen, die sich sehr auf mein Herz gelegt haben und die darum vielleicht auch heute sich einfach anschließen, ein bisschen an die Mittwochsabendstunden, solange wir noch so präsent haben, was wir so gehört und betrachtet haben. Wird aber auch überhaupt gar kein Problem sein für Geschwister, für jeden, der nicht dabei war. Also es ist kein unbedingtes Vorwissen vorausgesetzt. Ich möchte einfach zum Anfang erstmal den Bibeltext nochmal lesen. Johannes 16. Wir fangen Lukas 16, Vers 1. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein gewisser reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, dass er seine Habe verschwende. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist dies, das ich von dir höre? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst nicht mehr Verwalter sein. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herzu und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach 100 Bart Öl. Er sprach aber zu ihm, nimm deinen Schuldbrief, setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr dem Fremden nicht treu gewesen seid, in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anderen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir lesen weiter ab Vers 19. Es war aber ein gewisser reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein gewisser Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre, und er begehrte sich von dem zu sättigen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, denk daran, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und bei all diesem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können und sie nicht von dort zu uns herüberkommen können. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er sie dringend warne, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie auf diese hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufsteht. Schlagen auf 2. Korinther 5. Verse 10 und 11. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Bis dahin, Offenbarung 20. Ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ja, sind wirklich sehr, und das will direkt die Stoßrichtung sofort von Anfang an eigentlich aufzeigen. Wir haben ja einfach zwei Wege, zwei Verantwortlichkeiten, zwei verschiedene Enden, wenn ich das so sagen darf. In dem ersten Gleichnis, was wir gelesen haben, da geht es darum, wie wir, und ich sage wir, weil der Herr speziell die Jünger anredet in dem Gleichnis, was wir durchaus übertragen dürfen auf gläubige Menschen, uns vor Herzen stellt, wie wir mit irdischem Besitz umgehen, hier mit dem sehr eindrücklichen Wort Mammon, auch wenn Mammon sich etwas mehr am Geld an sich orientiert, denke ich, wir tun Gottes Wort keine Gewalt an, wenn wir es generell auf irdischen Besitz, das umschließt Geld, das, aber auch Zeit, was irdisch ist, wie wir damit umgehen und wie wir es einsetzen wollen, lässt das Gleichnis ja auch kein Zweifel drüber. Das Gleichnis sagt ja in Vers 9, Lukas 16, Vers 9, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Das heißt also, wir setzen unseren irdischen Besitz ein, nicht damit wir überhaupt in die Ewigkeit zu Gott kommen, sondern einfach, um es zu investieren sozusagen. Es ist nicht der Erwerb unseres Heils, aber im übertragenen Sinne, wie wir mit unserem Heil, quasi mit unserer Zeit, die der Herr uns gibt, mit unserem Besitz umgehen, um Schätze zu sammeln, wie der Korintherbrief sagt, wo Motte und Rost nicht zerstören. Das ist sicherlich die absolute Kernaussage dieses ersten Gleichnisses. Im Gleichnis wird auch klar, dem Verwalter, er wird seiner Verwaltung enthoben und ihm ist klar, quasi, da kommt was auf mich zu, sagen wir mal so. Dem Verwalter ist klar, der Herr in diesem Bild, wir übertragen es gerne auf Gott, aber selbst wenn wir einfach nur in diesem Bild bleiben hier, da ist einer, der ist mit einer Verwaltung betraut und er ist ein schlechter Verwalter und der ihm die Verwaltung gegeben hat, nimmt sie ihm weg. Daraus ergibt sich für den Verwalter die Frage, wie komme ich über die Runden danach? Was passiert, wenn mir meine Verwaltung weggenommen wird? Und immerhin, er stellt Überlegungen an, was denn in dieser Zeit passiert, nachdem ihm die Verwaltung weggenommen wird. Sprich, wie kann er sich seinen Lebensstandard erhalten, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und da ist der Verwalter, und ich denke, das ist der Grund, warum er hier ein kluger Verwalter genannt wird, ein Vorbild. Er denkt nicht nur im Hier und Jetzt, sondern er denkt auch in die Zukunft rein. Und das möchte ich mal einfach ganz allgemein auf uns anwenden. Ich möchte es einmal auf Gläubige anwenden, die den Herrn kennen. Und da denken wir doch eher an die Stelle aus dem Korintherbrief. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Und ich habe mich gefragt, ich rede am lautesten zu mir selbst. Also ich kann wirklich sagen, das ist eine, das sind Themen, die reden am lautesten zu mir selbst. Ich habe niemand anderes als mich selbst vor Augen, wenn ich darüber rede. Wenn ich hier sitze, wenn wir hier sitzen, und es vom Richterstuhl des Christus die Rede, da frage ich mich manchmal, was geht uns da so durch den Kopf? Was ist das für uns? Ist das eine theologische Wahrheit, die wir zwar mit reinem Kopfwissen verstanden haben, oder ist das was, was unser Leben, unser praktisches Leben hier auf dieser Erde verändert, was unser Leben bewegt, weil das muss es. Wenn wir nur ein Krümel davon verstanden haben, was es bedeuten wird, vor dem Richterstuhl des Christus offenbar zu werden, dann muss das unser Leben beeinflussen. Dann können wir nicht so leben, als ob wir nur für uns leben würden. Oder vielleicht mal hier und da so ein, ja, um unser Gewissen zu beruhigen, schon mal eine gute Tat, wie wir so sagen. Vielleicht wirklich eine gute Tat, möchte das gar nicht in Abrede stellen. Aber das muss mehr sein. Daraus muss sich eine Lebenseinstellung erwachsen. Das muss in unserem Leben, morgens, wenn wir aufwachen, da müsste uns eigentlich klar sein, heute, da will ich mein Leben leben, so, dass es nicht zur Betrübnis ist, wenn ich vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werde. Ist das morgens? Das ist vielfältig, das beinhaltet ganz viele Themen, das ist einfach, es schließt unser ganzes Leben ein. Also hier geht es nicht nur um Leute zu missionieren oder sonst irgendwas. Das ist ein Teil davon, aber ganz bestimmt nicht alles. Ist uns das bewusst, wenn wir morgens wach werden? Wir haben eine Verwaltung, Gott hat uns was gegeben. Gott hat uns was angetraut, wie er dem ersten Menschen was anvertraute und wo er hoffnungslos versagt hat, ja, so hat er auch uns anvertraut. Er hat jedem Gläubigen, hat er was anvertraut. Talente steht im Matthäus-Evangelium. 10, 5, 2. Er hat sie jedem gegeben. Jeder von uns hat eins. Es geht hier nicht um Gaben, die er dem Leib gegeben hat, sondern hier geht's erstmal um Talente. Jeder hat davon. Handelt, bis ich komme, so sagt der Herr. Haben wir auch, letzten Sonntag, als der Klaus Bode hier war, auch nochmal von gehört. Wir haben alle etwas zu tun. Und wie gehen wir damit um? Das ist eine ernste Frage, wirklich. Die stellt sich jeden Tag. Das kann man nicht auf einen Sonntag abschieben oder vielleicht mal auf einen Freitag, wo ich noch irgendeinen, ich möchte so in meiner beruflichen Sprache sagen, einen Regeltermin habe, keine Ahnung, wo ich immer den und den besuche. Das sind alles gute Sachen und wichtig und richtig, aber hier geht's allumfassend. Das muss unser ganzes Leben durchdringen. Diese Verwaltung dessen, was Gott uns anvertraut hat. Ja, und da gehört auch, das wird gleich noch ein größerer Teil hoffentlich werden, natürlich die Liebe zu unerretteten Menschen zu. Das ist ganz klar. Aber es ist nicht alles. Die Verwaltung, die Gott uns anvertraut hat, umfasst vieles. Es ist einfach der Umgang mit allem, kann man eigentlich sagen. Es ist, umfasst nicht irgendeine Teile oder so, sondern es ist unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben muss davon durchdrungen sein, dass wir offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Das ist, finde ich, so ein ernster Gedanke, der oft auch so oft in meinem Leben überhaupt nicht, ja, zur Geltung kommt. Das betrifft meine Entscheidungen auf der Arbeit. Das betrifft den Umgang mit meiner Familie, mit den Geschwistern, mit staatlichen Institutionen, mit Verkehrsregeln. Das alles, es umfasst unser ganzes Leben. Wir werden über alles, ja, Rechenschaft ablegen müssen vor dem Richterstuhl des Christus. Und dir braucht keiner zu glauben. Das wäre, ich meine, Gottes Wort schweigt darüber, aber der Geist, der Gottes Wort durchweht, glaube ich, spricht nicht dafür, dass das eine lapidare Angelegenheit sein wird, wo der Herr sagt, ja, schade, hättest du viel mehr mit deiner Zeit machen können, aber schwamm drüber. Natürlich ist es keine Frage unseres ewigen Heils. Das ist sonnenklar. Aber es wird, da bin ich von überzeugt, es wird von großer, großer, großer Betrübnis sein, wenn der Herr uns offenbaren wird, was wir mit unserer Zeit, unserem Geld angefangen haben, wie unsere Einstellungen waren. Da kommt alles ans Licht. Da kommen nicht nur unsere groben Verstöße irgendwo ans Licht. Da kommt alles. Jeder schäbige Gedanke. Alles, was wir nicht bekannt haben und was vergeben ist, wird dort ans Tageslicht kommen. Es wird offenbar werden. Ist uns das bewusst? Jeder schäbige Gedanke, den wir haben, jede unterlassene gute Tat, ja, jeder, der weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das sind so ernste Verse in Gottes Wort. Und wie leichtfertig gehen wir damit um? Wie sehr ähneln wir, ja, dem ungerechten Verwalter? Wir sind errettet. Einer hat mal gesagt, die Liebe des Retters muss Retterliebe entfachen. Ja, ja, die Liebe, die der Herr investiert hat in uns, die muss auch in uns eine Liebe entfachen, ja, die retten möchte zum Beispiel. Das ist eine haben wir die? Muss ich uns mal fragen. Haben wir wirklich Liebe zu Menschen, die den Herrn nicht kennen? Ich meine nicht, wissen wir um die theoretische Notwendigkeit von Mission und wissen auch, dass der Herr irgendwo im Matthäusevangelium gesagt hat, geht hin und verkündigt mein Wort in die ganze Welt. Das wissen wir alle. Das wissen auch ganz viele Menschen, die den Herrn nicht kennen. Aber die Frage ist doch, wie füllen wir diese Sachen? Sind das Weisheiten für uns, wenn ich das so sagen darf? Und es sind Weisheiten, es ist Gottes Wort. Ich will das gar nicht, damit mich hier keiner falsch versteht. Das hat alles seinen Platz und es ist wichtig. Aber wenn es nicht aus unserem Herzen kommt, wenn wir es nicht tun, dann hat es keinen Wert, es zu kennen. Ja, das müssen wir einfach verstehen. Und da frage ich mich, wo tue ich Dinge, weil ich einfach weiß, das steht in Gottes Wort und man macht das eben so, weil das auch dazugehört und ist eine schöne Sache, sich 3 Tage an den Bus zu stellen und so weiter und so fort. Oder ist mein Herz beseelt davon? Mein Herz beseelt davon, ja, Menschen den Weg zum Herrn zu zeigen. Ist Liebe in meinem Herzen? Das ist das, wir können mal gerade aufschlagen, 1. Korinther 13, finde ich, trifft mich jedes Mal wie ein Hammerschlag, eigentlich, wenn ich die Verse dieses Kapitels lese. 1. Korinther 13, lesen ab Vers 1. Wenn ich mit Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Ich würde es nicht wagen auszusprechen, wenn es Gottes Wort nicht ganz klar wortwörtlich hier sagt. Wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Haben wir da mal drüber nachgedacht? Haben wir da wirklich mal drüber nachgedacht? Wie hoch ist der Anspruch, den der Herr an uns hat? Ja, im Alten Testament, da gibt es das Zitat, an Schlacht- und Speisopfern hatte er kein Wohlgefallen. Ja, an dem Tun, einfach an dem Erfüllen von Aufgaben und Abarbeiten von guten Dingen, das interessiert den Herrn nicht. Das müssen wir uns einfach mal wirklich im Herzen verinnerlichen. Ihn interessiert, was wir aus Liebe getan haben. Und da sagt er, ein Becher Wasser. Ja? Wer ein Becher Wasser reicht? Das ist keine große Sache. Das ist kein großes Opfer. In unseren Augen ist das eine Kleinigkeit. Aber in den Augen des Herrn. Das, was wir aus Liebe zu ihm tun, das ist das, was zählt. Das berührt nicht die Frage, dass Gott in seiner wirklich großen Erbarmung oft Dinge zum Segen werden lässt, die wir aus falschen Motiven tun, die wir tun, ohne dass er uns einen Auftrag erteilt hat. Das ist keine Frage. Der Apostel sagt, egal ob aus Neid oder Streit, Hauptsache, ich übersetze jetzt mal ganz frei, das Evangelium wird verbreitet. Aber heißt das für uns, unser Anspruch sollte sein, egal aus welchem Motiv wir tun, Hauptsache wir tun es. Da muss ich sagen, nein, das ist einfach nicht so. Der Herr möchte, dass wir mit Liebe da sind. Ja, dass wir Liebe haben zu dem, was wir tun. Für mich ist das wirklich schwer oft. Wirklich aufrichtig Liebe zu haben. Ganz aufrichtig. So diese Liebe. Und ich lese mal weiter. Vers 4. 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Ja, diese Liebe finden wir in Perfektion nur bei unserem Herrn, das ist keine Frage. Aber ist der Anspruch nicht wirklich groß? Auch die Verse, ich will die gar nicht weiter darauf eingehen, man braucht sie auch eigentlich nicht zu erklären. Es ist selbsterklärend, was da steht. Redet doch wirklich zu unserem Herzen. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist doch so viel mehr, als wir oft, als ich bereit bin zu tun. Alles zu glauben, alles zu hoffen, alles zu erdulden. Wie schnell ist meine eigene Selbstgerechtigkeit, wenn mir Unrecht getan wird? Ja, wie schnell, da kann ich alles streichen, was hier steht. Da habe ich alles vergessen, was hier steht. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das Triebfeder bei uns ist. Und diese Liebe, die können wir nicht bestellen. Und die können wir uns auch nicht verdienen. Und die können wir auch nicht aus uns selbst erarbeiten. Das ist sonnenklar. Diese Liebe und diese Art und Weise, die kann nur der Herr wirken in uns. Das ist ganz klar. Und dann bleibt die Frage, wie kommt es dazu? Wie können wir diese Liebe bekommen? Wie können wir so werden? Ich denke, das ist bei allen praktischen Dingen in unserem Leben ja die Frage. Jeder hier, vermute ich, weiß im Großen und Ganzen, wie das praktische Leben eines Christen auszusehen hat. Das ist alles, hunderte Male von uns hat das jeder gehört. Und wir wissen das auch mit dem Kopf, was wir mit unserer Zeit machen sollen, unserem Geld und so weiter und so fort. In Gottes Wort zu lesen, zu beten und so weiter. Und versteht mich bitte nicht falsch, wenn ich das so aufzähle, mag das den Anschein erwecken, ich sehe da irgendwas, ich wollte das abwerten. Ganz und gar nicht, ist überhaupt nicht der Fall. Aber die Frage ist doch, wie kommen wir dazu, das zu tun? Weil zwei Sachen sind ja wichtig. Aus Liebe es zu tun und Dinge zu tun, die der Herr uns auch gegeben hat als Aufgabe. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ja nicht frei, einfach zu tun und zu lassen, was wir wollen, nur weil wir wissen, dass es grundsätzlich etwas ist, was in Gottes Wort schon mal irgendwo positiv bewertet worden ist, sondern der Philipperbrief sagt, der in euch wirkt, das Wollen und das Tun. Der euch aufs Herz legt. Das Wollen und das Tun. Das ist auch ein ernster Gedanke. Sind wir immer eigenwillig unterwegs oder fragen wir wirklich den Herrn? Ich sage jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich meine, es ist ja hier auch schon oft richtigerweise gesagt worden, wenn wir über den Tebus-Einsatz zum Beispiel nachdenken. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, vor so etwas wirklich zu beten und vom Herrn zu erfragen, ist das das, was du jetzt von mir möchtest oder hast du andere Aufgaben für mich? Nur zum Beispiel, wir können nicht einfach nur, weil die Sache an sich gut ist, heißt das nicht, dass es unsere Aufgabe ist, dort zu wirken. Und ich glaube, da sind wir auch oft, bin ich oft sehr nachlässig. Wie oft höre ich irgendwo etwas, da ist eine gute Sache zu tun? Oder nicht wie oft, ich falsch verstehe nicht, dass das jetzt jeden Tag mehrfach vorkommt und bin sofort Feuer und Flamme dafür, weil mir das eine sinnvolle Sache erscheint. Sage zu, mache irgendwas und im Nachhinein stelle ich fest, oh, ganz schön voreilig von dir, Simon. Eigentlich ist hier jetzt ganz was anderes dran. Und dann merke ich einfach, ich habe einfach für den Herrn mitentschieden. Ist auch nicht die richtige Art und Weise, wie wir etwas tun. Also in Liebe und in Abhängigkeit vom Herrn. Jetzt komme ich wieder zum Wie. Und ich glaube, es gibt für alles, für unser ganzes Leben, gibt es nur ein Wie, was uns dazu bringt, ja, in Liebe das Richtige zu tun. Und das ist, den Herrn zu lieben. Und ich glaube, da liegt unser größter Mangel. Ich glaube, das größte Problem in unserem praktischen Leben, in meinem praktischen Leben ist, ich liebe den Herrn nicht genug. Wenn ich den Herrn lieben würde, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, dann würden die Sachen von selber sich ergeben. Dann gäbe es keine Probleme. Dann würde ich den ganzen Tag, wie der Galaterbrief sagt, im Geist wandeln. Das wäre der Herr Ideengeber. Das, was er vor Herzen stellt, das würde ich tun. In der richtigen Art und Weise, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit den richtigen Worten, in der richtigen Einstellung. Ja, und wie lieben wir den Herrn? Den Herrn zu lieben, ich kenne nur einen Weg. Das ist die Beschäftigung mit seiner Person in seinem Wort. Da offenbart er sich, da möchte er reden und sein Wort ist voll. Ich kann es euch sagen. Ihr wisst es ja vielleicht viel besser als ich, viele von hier. Ich habe keine lange Vita, wo ich darauf zurückblicken kann und sagen kann, was ich schon alles erforscht und gefunden habe in seinem Wort. Ja, ich kann euch sagen, sein Wort, besonders wenn es um seine Person geht, das ist voll von Herrlichkeit und Schönheit. Das kann ich euch wirklich nur aufs Herz legen. Das ist ganz egal, ob wir die Evangelien aufschlagen, ob wir uns angucken im Philipperbrief, seine Erniedrigung, seine Erhöhung, sein Weg über diese Erde, egal was. Es gibt, unerschöpflich ist sein Wort. Und wenn wir uns damit beschäftigen und suchen ihn, seine Schönheit, seine Person, dann werden wir eins feststellen, dann stellen sich ganz viele Fragen nicht mehr. Dann fragen wir nicht mehr, ja, ist das, dann wissen wir, was richtig ist, weil wir erfüllt sind von dem Herrn, weil der Geist Gottes Raum in unserem Herzen hat. Und dann sind wir brauchbar. Dann sind wir wirklich brauchbar. Da kann bei uns wirklich Segen fließen. Dann können wir wirklich gerechte Verwalter sein, wenn ich das mal so sagen darf, um bei dem Gleichnis zu bleiben. Das wünsche ich mir wirklich für mich, für uns alle. Und ich möchte wirklich um Verzeihung bitten, es wird heute einfach so sein, es wird nicht so Vers für Vers da durchgehen, sondern es sind einfach ein paar Grundgedanken, die ich anhand dieser zwei Gleichnisse oder des Gleichnisses und der Begebenheit weitergeben möchte, die sich mir jetzt nochmal so aufs Herz gelegt haben. Wirklich dieses, aus diesem Gleichnis von dem Vater, da muss ich was tun in meinem Leben. Das habe ich einfach festgestellt. Veränderung ist nötig und Veränderung ist nur möglich, wenn der Herr Mittelpunkt dieser Veränderung ist. Und das kommt aus seinem Wort. Das kommt aus der Beschäftigung mit seinem Wort. Da brauchen wir gar nicht zu suchen, Herr, soll ich morgen mit dem Auto nach da oder nach da fahren? Wenn ich mich mit seinem Wort beschäftige, meine Zeit investiere, dann schenkt er Klarheit in diesen Fragen einfach, die wir haben. Ja, dann ist es einfach so sonnenklar. Jeder von uns, hoffe ich, kennt das wirklich, wie das ist, wenn man in seinem Wort versunken ist und merkt, ich bin jetzt hier wirklich, der Herr hat mir was gezeigt, der hat mir was aufgeschlossen, der hat mir was von sich gezeigt, von seiner Person, von seiner überragenden Liebe, von seiner Größe, ja, von seinem bitteren Kreuzesleiden, wie wir im Lied singen, was auch immer es ist, was seine Person betrifft. Und unser Herz ist voll davon. Dann gehen wir mit unserer Frau ordentlich um, mit unserem Mann. Dann ist selbst der ungerechteste Chef für den Moment, wo gerade Gottes Geist wirklich unser Herz so voll erfüllt, kein Problem, dann sind wir vielleicht auch fähig zu bitten für die, die uns hassen. Ja, das sind Dinge, die sind dem alten Simon völlig fremd. Die kann er nie vollbringen. Die kommen nie daraus. Das liegt nur in dem neuen Leben, was in uns ist. Und dieses neue Leben, das kommt zum Tragen und zum Vorschein in der Beschäftigung mit der herrlichen Person unseres Herrn. Es versteht sich von selbst, dass Dinge wie, wir können keine Sünde in unserem Leben dulden. Ich meine, das ist Grundvoraussetzung, das wissen wir. Das ist, wir können nicht in Sünde leben und erwarten, der Herr würde uns sein Wort in wunderbarer Weise aufschließen. Wenn wir in Sünde leben und wir schlagen sein Wort auf, laufen wir eher in der guten Gefahr, dass uns der Hammer trifft, wenn ich das so sagen darf. Ja, aber wenn wir unsere Sünden bekannt haben, wenn da nichts die Gemeinschaft schmälert, was sich Sünde nennt, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, wenn wir beten, sein Wort unter Gebet lesen, das ist auch unabdingbar. Es wird nie unsere Weisheit das Wort aufschließen. Die schlauste Betrachtung, die wir lesen, wird keine Wirkung entfalten, wenn der Herr nicht wirkt und auch wirklich unser Herz erreicht wird und unser Verstand, beides zusammen. Nur das eine, nur der Verstand wird keinen bleibenden Segen bringen. Und so möchte ich wirklich nochmal anhand dieses Verwalters, der ungerecht war, aber wir sollen gerechte Verwalter sein. Und ich glaube, eine gerechte Verwaltung kommt aus der Beschäftigung mit Gottes Wort, mit dem Herrn Jesus, im Besonderen mit seiner Person. Es ist wirklich mit besonderem Segen verbunden, die Person des Herrn Jesus vor Herzen, vor Augen zu haben. Das ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Ja, wenn wir im Timotheusbrief lesen, ja, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Dann müssen wir mal lesen, was dann für eine Aufzählung kommt. Wir müssen uns mit diesen Dingen beschäftigen, dann ist unser Herz voll. Voll mit dem Herrn Jesus. Und wenn das Herz voll ist mit dem Herrn Jesus, dann diese ganzen praktischen Dinge, unsere Zeit, unser Geld richtig einzusetzen, zu wissen, was dran ist, da hat er größte Freude dran, uns das zu zeigen. Und das tut er. Das ist ganz hundertprozentig sicher. Da können wir uns drauf verlassen. Da können wir alles drauf setzen, was wir haben, wenn ich das so sagen darf. Würde ich mir wünschen auch, mehr Bereitschaft, wirklich alles bei mir darauf zu vertrauen, auf die Verheißungen, die der Herr gibt. Kommen noch zu dem zweiten Gleichnis. Und da möchte ich anfangen mit der Stelle aus dem 2. Korintherbrief. Es schließt nämlich ein bisschen an die Gedanken von dem ungerechten Verwalter an. 2. Korinther 5. Das finde ich einen unheimlich interessanten Verszusammenhang. Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Also ich finde es schon einen drastischen Zusammenhang. Da ist von dem Richterstuhl des Christus die Rede und im nächsten Vers kommt, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Bekommt dieser Vers nicht eine besondere Gewichtigkeit? Der Vers an sich ist schon sehr gewichtig, aber in diesem Zusammenhang auch nochmal, wir werden daran erinnert. Ja, wir werden erinnert, dass wir von dem Richterstuhl des Christus offenbar werden müssen und dann steht hier, so überreden wir die Menschen. Also, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Das ist mir nochmal ganz ins Herz gefahren, heute Morgen. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich hatte eigentlich immer diesen Vers im Auge und dann habe ich gedacht, ich lese mal noch gerade einen Vers oben drüber und dann las ich den Vers. Und das hat mich wie ein Donnerschlag getroffen heute Morgen beim Frühstück. Ja? Was ist das für ein Zusammenhang? Sind wir uns dessen wirklich bewusst? Da möchte ich auch kurz darauf eingehen. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir die Menschen. Hier steht nicht, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, predigen wir den Schrecken des Herrn. Das kann auch Bestandteil einer Predigt sein, aber nicht zwangsweise und muss auch nicht unbedingt. Wenn wir uns angucken, wie der Herr sein Wort weitergab, dann sehen wir zwei große Linien. Wenn er mit den Pharisäern sprach, die sehr verstockt waren und sehr bösartig waren, da war die Sprache des Herrn wirklich sehr drastisch und er sprach auch oft von der Hölle, wenn er aber mit Menschen zu tun hatte, die wirklich in Not waren, sich ihrer Not bewusst waren, offen waren für sein Wort, da waren seine Worte doch wirklich so, wie es im Johannesevangelium steht, Worte voller Gnade und Wahrheit. Ja, und ich glaube im Galaterbrief steht, euer Wort sei Gnade mit Salz gewürzt, nicht Salz mit ein bisschen Gnade. Da verwechseln wir auch gerne schon mal ein bisschen. Gnade mit Salz gewürzt, das ist der Bestandteil des Evangeliums. Da wir den Schrecken des Herrn kennen, der spricht ja die Gläubigen an, da wir den Schrecken des Herrn kennen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, habe ich am Mittwoch schon mal gesagt, egal, ob wir dies lesen von dem Reichen und dem armen Lazarus oder ob wir diese Stelle lesen vom großen weißen Thron in Offenbarung 20. Also das sind Stellen, da läuft es mir manchmal kalt den Rücken runter. Sehr oft, wenn ich diese Stellen lese, sind wir uns bewusst, und das ist den Schrecken des Herrn zu kennen, wie schlimm es ist, ja, wirklich ewig verloren zu gehen. Haben wir dann Bewusstsein für? Ich befürchte, uns ist nicht nur der Himmel ein bisschen fremd geworden, das Sein im Himmel und wie es da ist, sondern uns ist auch die Hölle ein bisschen fremd geworden, weil wir überhaupt nur wenig Empfinden dafür haben. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, der hatte mal mit einigen jungen Leuten zu tun, die gerne in das Werk eintreten wollte, und da hat er gesagt, ich würde euch gerne mal 2 Wochen in die Hölle schicken. Ja, natürlich, wir verstehen, was er damit meint. Er wünschte sich, sie hätten ein Empfinden dafür, was die Hölle bedeutet, das ewige Getrenntsein von Gott. Und ich glaube, jemand, der den Geist Gottes hat, kann sich noch mehr darunter vorstellen, was das bedeutet, weil wir wissen, was uns fehlen würde und was es in der Konsequenz auch für eine, wir können das nicht abschließend erfassen, aber wir müssen den Schrecken des Herrn kennen. Er ist in seinem Wort offenbart und ich frage mich, in unserem Handeln, in unserem Tun, agieren wir so, als welche, die den Schrecken des Herrn kennen? Möchte die Frage mal in den Raum stellen. Zuerst in meinem Leben, und ich kann sagen, nein, ich handle ganz oft ganz und gar nicht so. Wenn das mir bewusst wäre, dann würde ich ganz anders handeln. Ist wirklich eine sehr ernste Frage. Kennen wir den Schrecken des Herrn? Und wenn wir ihn nicht kennen, dann sollten wir mal die Evangelien lesen, alle 4 Stück, und sollten mal nur uns mal die Stellen alle rausschreiben, die davon reden. Es sind eine Menge. Es sind über 50 Stück. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Deutlich über 50 Stück, die davon reden. Sollten uns wirklich mal damit beschäftigen, was das bedeutet, dieses nie mehr umkehren zu können. Eine Entscheidung getroffen zu haben, die für die Ewigkeit gültig hat, wenn wir gestorben sind. Und das, da möchte ich jetzt am Ende noch mal kurz drauf eingehen, ist nämlich die Belehrung von dem zweiten Gleichnis, von der zweiten Begebenheit, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Wenn eins hier klar ist in dem Abschnitt, dann, dass wenn wir gestorben sind, die Weichen für die Ewigkeit gestellt sind. Das ist die einfachste und offensichtlichste und klarste Belehrung, die in dieser Begebenheit mitgegeben wird. Vers 26. Bei all diesem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, die von hier zu euch herübergehen wollen, nicht können und sie nicht von dort zu uns herüberkommen können. Und wir reden hier noch nicht von der Hölle, obwohl er schon Pein leidet. Ja, an der Stelle in Offenbarung 20 haben wir gelesen, dass der Hades, von dem hier die Rede ist, in den Feuersee geworfen wird. Das heißt, die Leute hier, der war im Hades. Zur Begriffserklärung vielleicht für die, die Mittwoch nicht da waren. Der Hades, im Alten Testament war das Wort Sheol für Hades. Und es unterschied, sagte einfach nur Totenreich. Es sagte einfach nur, es ist der Ort, wo sich die Toten aufhalten. Ohne Wertung im Alten Testament, ob es sich um Gläubige oder Ungläubige handelte. Im Neuen Testament ist es anders. Im Neuen Testament ist der Hades der Ort, wird das Begriff Hades benutzt, das griechische Wort Hades wird benutzt, um den Ort zu beschreiben, wo sich die Ungläubigen aufhalten, nachdem sie gestorben sind und bis sie vor dem großen weißen Thron erscheinen müssen. Und das Paradies ist das Gegenstück davon, wo der Herr von spricht, zu dem Schächer am Kreuz sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich habe mich wirklich gefragt zu Hause, sind diese ernsten Belehrungen von Gottes Wort, sind die mir wirklich bewusst, sind die mir in Fleisch und Blut übergegangen? Wenn ich rausgucke und ich begegne jemand, egal was ich zu tun habe, habe ich das im Kopf? Vermittelt es mir den Ernst der Lage? Ich denke, wir denken an unsere Angehörigen. Da ist uns das vielleicht sogar noch ein bisschen näher, die Sache. Aber auch wenn uns Menschen, die wir nicht kennen, begegnen, ist uns der Ernst dieser Worte hier wirklich bewusst? Diese kurze Zeit und diese nie endende Ewigkeit, ist das was das wirklich, ich erschaudere über mich selbst, wenn ich darüber nachdenke manchmal, wie oberflächlich ich mit solchen Gedanken umgehe. Ja, dann sagt einer, ja, heute sind Höllenschmerzen. Ja, die Arbeit war die Hölle. Wer hat sich noch nicht dabei ertappt, ja, solche Begriffe, zumindest mal in seinem Kopf, in einem trivialen Zusammenhang zu benutzen, ohne zu wissen, wovon er eigentlich redet? Ja, ist auch so eine Sache. Wenn wir solche Sachen, und ich kenne mehr als genug Christen, inklusive mir selbst, die solche Begriffe schon verwendet haben, um irgendwelche alltäglichen Dinge zu beschreiben. Wir leisten Vorschub, dass der Sinn und die Ernsthaftigkeit verloren geht, wenn wir, das ist dem Teufel sein Werk. Der Teufel hat keinen größeren Gefallen daran, als dass mit dem Wort Hölle nur eine Spielhölle und Glücksspiel verbunden wird. Das hat nichts damit zu tun. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja, die Hölle ist das ewige Trenntsein von Gott. Die permanente Frage, warum habe ich das und das nicht getan? Vielleicht kennt das jemand hier in seinem Leben, dass er mal was getan hat, was unumkehrbar ist. Wie peinigend so Fragen sind. Warum? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich wieder besseres Wissen das und das gemacht? Also ich kenne solche Fragen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, das wird in der Hölle nicht aufhören. Ja, wir sollten uns von albernen Bildern verabschieden, die wir haben von der Hölle. Es ist der schlimmste Ort, den es gibt. Es ist ein Ort, ja, wo wir nicht erfassen können, wie schlimm er ist. Ja, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, ich hoffe, wir kennen ihn und ich hoffe, wir beschäftigen uns damit und ich hoffe, ja, dass das wirklich Auswirkungen in unserem Leben hat. Liebe zum Herrn, das ist der Anfang von allem anderen. Dann aber auch eine Beschäftigung mit seinem Wort, zu wissen, was da drin steht, ja, das ist unerlässlich, um im Leben wirklich zurechtzukommen. Abhängigkeit von seinem Willen, auch ganz wichtig. Dann möchte ich auch dieses Überreden wie die Menschen. Wir sind ja so Stereotyp manchmal. Wenn wir an Errettung von Menschen denken, dann würde ich sagen, und so ist es mir auch oft gegangen, wenn darüber gepredigt wurde, die ersten drei Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, ist, ich muss auf der Straße rumrennen, Traktate verteilen, ich muss mein ganzes Geld spenden und am besten nach Afghanistan und dort missionieren. Im schwierigsten Land so ungefähr, was es gibt. Die Sachen gehören unter Umständen alle dazu. Aber die Menschen zu überreden, ist einfach mehr, als quasi mit Schritt 5 anzufangen. Der fängt ganz am Anfang an. Liebe zum Herrn, Gebet. Wir können gar nicht genug beten. Und ich will nicht wissen, wie viele Dinge nur ausschließlich den Arm des Herrn durch Gebet bewegt haben. Haben wir auch keine Vorstellung von. Ja, einfach missionarisch tätig zu sein. Der Philemon, der lesen wir nicht, dass der ein Missionar war irgendwo, aber der hatte Geld, der beherbergte die Versammlung, der war gehorsam dem Paulus gegenüber, der hatte Liebe und so weiter. Und ich behaupte, der war sehr nützlich für das Überreden von Menschen. Der schaffte nämlich Rahmenbedingungen dafür. Ja, der schaffte das Rahmenbedingungen, dass Geschwister gepflegt werden konnten, ihre Zusammenkünfte haben konnten. Da steht nichts von. Der ging nicht nach Rom und auch nicht nach Spanien oder so. Der hatte seine Aufgabe an seinem Ort und ich glaube, er war ein überaus nützliches Werkzeug. Deswegen komme ich nochmal darauf hinaus, dass wir den Herrn fragen, was ist meine Aufgabe? Rückhaltlos. Das ist vielleicht ganz wichtig. Ja, rückhaltlos. Wirklich fragen, Herr, mache mich frei von Schranken in meinem Herzen. Wir alle kennen unsere Schranken. Ich liebe laufen zu gehen. Das macht mir wirklich große, große Freude. Es nimmt aber auch eine bestimmte Zeit in Anspruch. Das ist für mich manchmal wirklich ein Problem. Das ist ein Gebet, was ich mich manchmal kaum über die Lippen bringe. Ja, dem Herrn zu sagen, wenn es sein muss, dann ist Laufen passé. Das ist jetzt einfach mal ein sehr triviales Beispiel. Aber für mich ist das, bedeutet das im positiven Sinne die Welt. Ich gehe einfach, es macht mir wirklich Spaß und da ist auch nichts Schlimmes dran. Die Schrift verbietet nicht, laufen zu gehen. Wir dürfen gerne was für unsere Gesundheit tun. Aber hindert sie mich unterschwellig, wenn ich bete, Herr, ich möchte gerne was für dich tun, aber am liebsten nicht donnerstagsabends und nicht dienstagsabends und am liebsten auch sonntagsnachmittags gehe ich gerne laufen. Das ist kein gutes Gebet. Das ist vielleicht ein Gebet, was der Herr unsere Schwachheit wegen trotzdem manchmal hört. Aber richtig wäre, Herr, nimm du meine Zeit und zeige, was ich zu tun habe. Rückhaltlos. Da haben wir sicherlich alle Nachholbedarf, ich zuallererst. Aber das ist, was uns dazu bringt, die Menschen zu überreden. Und jetzt möchte ich noch am Ende ganz kurz auf die Stelle in Offenbarung 20 eingehen. Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Ich habe die Stelle schon oft gelesen. Jeder von uns wird die Stelle wahrscheinlich schon oft gelesen haben. Ganz eindrücklich ist mir diese Stelle mal geworden, als die ein Prediger an einem offenen Grab vorgelesen hat. Da wurde mir erstmal die Schwere dessen bewusst. Wer in den Versen hier angesprochen ist, von den Versen 11 bis 15, der ist ewig verloren und geht, ja, der geht in die Hölle. Das steht hier. Der Hades wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Wer hier ankommt, wer in diesen Versen ankommt, für den gibt es keine Rettung mehr. Da gibt es kein Totengebet, da gibt es kein Entkommen aus dem Fegefeuer, da gibt es kein nach einer halben Ewigkeit lässt Gott sich gereuen und versöhnt doch alle Menschen, das gibt es nicht. Wer hier ankommt, ist für alle Ewigkeit verloren. Das ist der Schrecken des Herrn, der hier steht. Und zwar, ja, nicht in Feuerflammen oder sonst irgendwas, sondern in einem großen weißen Thron. Ja, da wird jeder vor erbeben. Hier steht ja, flieht der Himmel und die Erde. Keine Stätte wurde gefunden. Ja, das ist ein Ausdruck dessen, wie umfassend, wie richterlich, wie heilig das sein wird. Da, wo alle Sünde gerichtet werden wird. Ja, und wo die größte Sünde ist, ja, dass der Zorn Gottes auf ihnen bleibt, weil sie seinem Sohn nicht geglaubt haben. Ja, dass der Ursprung allens, was die Menschen vor den großen weißen Thron bringt, das ist nicht zu glauben an den Sohn Gottes. Das sagt das Johannesevangelium ganz klar. Das ist der Kern, das Problem von allem. Nicht zu glauben an den Herrn Jesus Christus, dieses große Geschenk, was Gott im Himmel den Menschen gemacht hat, seinen Sohn. Johannes 3, Vers 16. Noch gerade lesen. Dieser wunderbare Vers, der, egal auf welchem Wort man ihn betont, immer eine andere, wunderbare, beglückende Wahrheit zum Vorschein bringt. Denn so, und das steht hier unten in der Anmerkung, kann sich auf Größe, Art und Ziel der Liebe Gottes beziehen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, das ist, wenn ich das so sagen darf, das ewige Leben, was hier ist, das ist der ewige Sonnenaufgang. Das andere vor dem großen weißen Thron ist der ewige Sonnenuntergang, wenn man das so sagen darf. Und dieses Glauben, es würde viel zu weit führen, das jetzt hier noch in Kleinteile zu zerlegen, ist ja ein sehr umfassender Begriff. Aber auf jeden Fall, für alle die, die noch nie davon vielleicht gehört haben, dieses Glauben, das umfasst ein Glauben an den Sohn Gottes, dass er der Sohn Gottes ist und dass er gekommen ist, um die Sünde zu tragen und am Kreuz gestorben sind. Das umfasst ein Sündenbekenntnis seiner Sünden und das umfasst eine Umkehr. Eine Umkehr, die Bibel nennt das Buße, das bedeutet vor allen Dingen eine Sinnesänderung. Ja, das bedeutet von diesem Weg Richtung großen weißen Thron in die Richtung ewige Herrlichkeit. Ich möchte nur zum Abschluss einen Vers lesen, einer meiner Lieblingsverse. Offenbarung 22, eins der letzten Worte in der Bibel. Weil da werden wieder beide angesprochen. Wir, die Verwalter, die manchmal schlechte Verwalter sind, aber doch Kinder Gottes. Und die, ja, die dem reichen Bauern gleichen, der auf dem Weg zum großen weißen Thron ist. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Das sind die Gläubigen. Und wen dürstet? Da sind alle die angesprochen, die das noch nicht von sich in Anspruch nehmen können, ja Sicherheit zu haben, indem sie sich bergen hinter dem Werk von Golgatha des Sohnes Gottes. Und wen dürstet? Der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.